Es ist seit Montag April und April ist der Monat, wo die großen DAX-Konzerne ihre Jahreshauptversammlung machen und sich rühmen über ihre guten Geschäftsergebnisse. Nicht nur die großen Konzerne machen da ihre Jahresversammlung, auch die kritischen Aktionäre machen mobil. Es gibt einen Dachverband der kritischen Aktionärinnen und Aktionäre. Am Telefon begrüße ich jetzt vom Dachverband der kritischen Aktionärinnen bei Daimler Paul Russmann von Ohne Rüstung Legen. Guten Morgen, Herr Russmann.
Ja, guten Morgen, Herr Menzel.
Herr Russmann, ich habe es jetzt so ein bisschen umschweifig gesagt. Die großen Konzerne machen ihre Jahreshauptversammlung. Daimler rühmt sich ja, guter Vorreiter für saubere Geschäfte zu sein und mit Anstand seine Gewinne zu erzielen. Da scheint es ja, wenn ich Ihren Antrag jetzt, Gegenantrag zur Daimler Hauptversammlung 2013 mir anschaue, durchaus divergierende Meinungen im Kreis der kritischen Aktionäre zu geben.
Ja, natürlich gibt es die, also es ist ja so, dass die großen Konzerne wie die Daimler AG jedes Jahr eine Aktionärshauptversammlung machen müssen in Berlin und dass dazu natürlich alle Aktionäre und Aktionärinnen eingeladen werden und wir gehen jeweils auch als kritische Aktionäre mit unseren Aktien, die ich besitze selber 10 Aktien, auf die Hauptversammlung und können dort kritisieren, was Daimler in seinem Geschäftsbericht 2012 zum Beispiel schreibt. Das ist ein dicker Bericht und in diesem Bericht schreiben sie zum Beispiel, dass sie Vorreiter für saubere Geschäfte sein wollen. Und da sagen wir ganz klar, dass Daimler über die Rüstungsproduktion und den Rüstungsexport bei Mercedes-Benz Military, der Tognum AG und der EADS durch Rüstungsexporte und durch die Rüstungsexporte und die Rüstungsproduktion weder Menschenrechte und Umweltschutz gestärkt noch aktiv gefördert werden, weil Daimler sagt, dass sie als Mitglied im UN Global Compact dafür eintreten, dass sie die Prinzipien des Global Compact in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Antikorruption einhalten und aktiv fördern und da exzellent in jeder Beziehung sein, so die eigenen Aussagen. Und der Global Compact sagt, gerade im Bereich der Menschenrechte Daimler in den Jahren 2011 und 2012 nur etwa zu 88 beziehungsweise 95% exzellent in dieser Beziehung der Menschenrechte gewesen sei. Und wir fragen uns natürlich auch und werden es auch auf der Hauptversammlung fragen, wieso da nicht der Daimler-Slogan das Beste oder nichts gilt.
Nun gilt ja die Daimler-Benz AG bzw. überhaupt die deutsche Industrie im Rahmen der krisengeschüttelten Eurozone als nach wie vor Fels in der Brandung. Auch hier haben Sie, glaube ich, Anträge gestellt, die diesen Mechanismus, wie dieser sogenannte Fels in der Brandung denn dann wirkt, zumindest kritikwürdig dasteht. Thema Stichwort Leiharbeit.
Ja, bei der Leiharbeit sagen wir ganz klar, dass Daimler hingeht, immer mehr Arbeit durch Fremdvergabe auslagert, in Form von Leiharbeit, aber auch, und was noch schlechter ist, in Form von Werkverträgen. Und das bedeutet, dass es keinen gleichen Lohn für alle gibt. Das bedeutet, dass es keinen gleichen Kündigungsschutz für alle gibt und auch nicht die gleichen Boni für alle gibt. Und das halten wir natürlich für einen Skandal. Und gleichzeitig hat der Daimler-Vorstand Dieter Zetsche hat im letzten Jahr den zweithöchsten Vorstandsbezüge bekommen in den deutschen Unternehmen und da fordern wir zum Beispiel, dass der Lohn oder die Entlohnung von Dieter Zetsche und des Vorstandes auf das 20-fache eines Durchschnittseinkommens eines Beschäftigten inklusive Leistungsbezüge Leiharbeiter und Werkvertragsbeschäftigte, wie heißt es, festgeschrieben wird und hoffen dadurch, dass dann natürlich auch die Löhne für Leiharbeiter und Werkverträge zumindest auf der Basis derjenigen angehoben werden, die im Unternehmen als Festangestellte sind. Aber wir fordern auch, dass Leiharbeiter begrenzt wird und Werkverträge eigentlich auch, beziehungsweise sie sind eigentlich gar nicht nötig.
Das ist das Thema Leiharbeit. Kommen wir aber zu einem der Kerngeschäfte, beziehungsweise der möglicherweise als Kerngeschäfte bleibenden Geschäfte, nämlich dem der Rüstungsproduktion und dem Rüstungsexport. Ich habe mir gerade die Daten nicht des Rüstungsexports und der Rüstungsproduktion angeguckt, aber ich habe gerade mir angeguckt die Daten in der Statistik des Landes Baden-Württemberg, wo ja ein Gutteil auch der Automobilproduktion von einmal liegt. Der Absatz der Kfz, der Automobilindustrie, ist in den ersten zwei Monaten dieses Jahres, ich glaube, um 15% eingebrochen. Insgesamt haben wir eine rückläufige Automobilproduktion, gerade im Kernland der Automobilproduktion. Da sind ja diese Puffer, die sich über Leiharbeit aufbauen und auf der einen Seite, aber auch andere Geschäftsfelder, wie zum Beispiel die Rüstungsgeschäfte, durchaus lukrativ oder bilden eine strategische Reserve. Oder kann man das unter dem Gesichtspunkt...
Ja, das kann man eigentlich nicht so sagen, weil, sagen wir mal, vom Gesamtumsatz von Daimler liegen natürlich die Gewinne und mit Umsätze mit den Rüstungsgeschäften und den Beteiligungen da dran unter 5%. Also im Grunde könnte Daimler darauf verzichten, und Daimler hat auch seinen Anteil an der EADS, wo die früheren Rüstungsaktivitäten von AEG, Messerschmitt, Bölke, Blohm, Dornier gebündelt sind, nämlich damals noch in der Daimler DASA, jetzt in der Daimler EADS, internationaler europäischer Rüstungskonzern. Da haben sie ihren Anteil jetzt reduziert auf 7,5%. Wir haben das auch immer gefordert, dass Daimler dort aussteigt, aber gleichzeitig hat Daimler auf der anderen Seite seinen Anteil an der Tocnum AG am Friedrichshafen jetzt auf 50% erhöht. Und in der Tocnum AG, da sind die Aktivitäten, die Rüstungsaktivitäten der früheren MTU und andere Rüstungsunternehmen am Bodensee zusammengefasst. Und diese Tocnum AG stellt zum Beispiel auch Panzer für den Leopard 1 oder für Kriegsschiffe nach China her.
Wenn man sich die Liste in Ihrem Antrag anguckt, ist die ja riesig. Wir haben gerade gestern die Verabschiedung des sogenannten Waffenhandelsabkommens in der UN erlebt, in der Generalversammlung, gegen nur 3 Stimmen, 23 Enthaltungen. Der Außenminister begrüßt es ganz kräftig, aber wenn man sich die Liste jetzt mal anguckt, der Exporteurländer, da taucht auf Ägypten, Algerien, Angola, Irak, Kuwait, Libyen, Marokko, Pakistan, Saudi-Arabien, also richtige Kronjuwelen der Menschenrechte eigentlich in der gesamten Liste, die ja eigentlich jetzt unter dem neuen, wenn es denn ratifiziert wird, hinreichend eigentlich eingeschränkt werden sollten und nicht exportiert werden sollten und wo auch nach den eigentlichen Rüstungsexportrichtlinien der Bundesregierung eigentlich doch gar kein Export stattfinden sollte.
Nein, das sollte eigentlich nicht stattfinden. Und man muss einfach sagen, dass zu den Ländern, die Sie gerade aufgezählt haben, Daimler-Fahrzeuge eine große Rolle spielen. Zum Beispiel Militär-Unimogs und Militär- und Lastkraftwagen, die über das Daimler-Werk Wörth gerade in diese Krisen- und menschenrechtsverletzenden Staaten geliefert werden. Und wir hoffen, dass dieses internationale Waffenabkommen, was ja immer ganz, ganz leichte Begrenzungen hat, die zum Teil noch hinter den Richtlinien der Bundesregierung zum Rüstungsexport, die sie aber auch selbst nicht einhält wiederum, zurückfallen, dass es ein kleiner Meilenstein ist, der zu einer Regulierung des Waffenhandels beziehungsweise zu einer Reduzierung beziehungsweise zu einem Stopp des Waffenhandels führt.
Wir haben jetzt gerade schon von Ihnen gehört, dass der eigentliche Militäranteil relativ gering ist. Einerseits auf der einen Seite relativ gering ist, also 5 bis 7%. Auf der anderen Seite aber durchaus bestimmte Bereiche wie die Tocnum AG am Bodensee doch aufgestockt werden, aber im internationalen Geschäft rückläufig ist. Meine Frage jetzt in diesem Kontext, ist das jetzt eigentlich entschieden? Sind Sie der Auffassung, dass Daimler nicht doch weiter einen sicheren Kernbestand in diesen Militärproduktionen ausbauen wird?
Es geht ja eher darum, also strategische Geschichten. Das heißt, im Motorengeschäft eigentlich auch weltweit weiter beteiligt zu sein, zum Beispiel über das chinesische Unternehmen Norinco, das in China selbst zu einem großen Waffenexporteur ist. Also da wird dann Know-how hingeliefert, werden Motoren hingeliefert. Und man muss sagen, Daimler ist natürlich über die EADS zum Beispiel, ist sie natürlich drittgrößter Waffenproduzent in Europa. Aber da sie so viele, immer noch so große Exporte mit Automobilen und Nutzfahrzeugen macht, ist natürlich der Rüstungsanteil als solcher relativ klein, aber er natürlich ist der Rüstungsanteil, wenn man es auf die EADS sieht, natürlich ziemlich groß. Und was da insgesamt geliefert wird, zum Beispiel das Kampfflugzeug Eurofighter, was immer noch exportiert wird.
Also insofern ist der zurechenbare Anteil relativ gering. Aber wie gesagt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, der strategische Anteil in Bezug auf strategische Produkte oder strategische Länder wird bei Daimler durchaus gehegt und gepflegt.
Das wird durchaus gehegt und gepflegt, das muss man so sehen. Und wir denken immer, wenn Daimler immer sagt, die würden sich gerne aufs Kerngeschäft konzentrieren, dann verlangen wir das und fordern wir, dass Daimler aus der Rüstungsproduktion und den Export von Rüstungsgütern und Waffensystemen aussteigt.
Gut, jetzt ist es ja so, so eine Hauptversammlung entscheidet nicht nach dem, wie das demokratische Prinzip ist, wie viele da jetzt kommen, sondern das demokratische Prinzip wird repräsentiert durch die Kapitalanteile. Wenn ich mich richtig erinnere, ist Saudi-Arabien bzw. die Golfemirate haben immer noch einen relativ strategisch hohen Aktienanteil oder liege ich da falsch?
Ja, das ist aber reduziert worden. Also Katar ist ziemlich stark ausgestiegen und das muss man sich jetzt auch noch mal ein bisschen angucken, wie das in der Zukunft ist. Aber sie sind relativ stark vertreten oder vertreten gewesen bis im letzten Jahr. Und das zeigt sich auch daran, dass Daimler auf der Rüstungsmesse in Abu Dhabi jetzt gewesen ist, wo sie sehr klar oder wo Produkte aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien da waren, die Daimler-Produkte sind und wo wir kritische Fragen auf der Hauptversammlung zu stellen werden.
Also, es wird zumindest spannende Erörterung geben auf dieser Hauptversammlung. Ich denke, sie wird am 10. April stattfinden, also heute in einer Woche.
Genau, und wenn jemand noch Aktien von Daimler besitzen sollte, kann er uns das Stimmrecht übertragen. Vielleicht mal gucken, ob irgendetwas in den Unterlagen da ist, was man sonst zur Seite legt und sich dann einfach diese Aktionärshauptversammlungsformulare von Daimler angucken und dann die kritischen Aktionäre als sozusagen beauftragt, wenn sie ihr Stimmrecht wahrzunehmen.
Ja. Und da können wir vielleicht auch nochmal eine kleine Internetadresse geben, wie man die kritischen Aktionäre erreichen kann, wenn man sie bis jetzt noch nicht erreicht hat.
Das ist die kritischeaktionäre.de.
.de und Aktionäre mit AE geschrieben, muss man dazu sagen, weil das ja immer sehr schwierig ist. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Paul Rüssmann von Ohne Rüstung leben, Referent dort, in der Friedensarbeit tätig und gleichzeitig einer der Sprecher der kritischen Aktionäre bei Daimler. Herzlichen Dank für diese Information zur Daimler-Hauptversammlung am nächsten Mittwoch, dem 10. April.
Paul Rüssmann
nach Stuttgart. Tschüss.